Hallo und willkommen zu Anni Schnabelkraut Gründen leicht gemacht, dem Ort für Unternehmerinnen und die, die es werden wollen. Hier kriegst du Einblick in das Leben starker Frauen, die sich mit ihrer Geschäftsidee verwirklicht haben. Wenn du also Inspirationen und Tipps zum Gründen und der Selbstständigkeit suchst, bist du hier genau richtig. Ich bin Anni und habe für dich nachgefragt. Heute ist Saskia Hagendorf bei mir zu Gast. Saskia ist 30 Jahre alt, verheiratet, Mutter einer fast zweijährigen Tochter und wohnt in Hamburg. Saskia hat sich letztes Jahr als virtuelle Assistentin im Bereich Projektmanagement selbstständig gemacht. Was sie genau dort macht, wie sie dazu kam und was ihr bei der Gründung geholfen hat, erfährst du in den nächsten Minuten. Viel Spaß! Hey Saskia, schön, dass du da bist. Du bist virtuelle Assistentin. Erzähl doch mal den Zuhörern, was du genau machst und was denn eine virtuelle Assistenz ist.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf bei dieser Reihe. Ich bin sehr gespannt auf dieses Interview heute. Eine virtuelle Assistenz, der Begriff ist leider ein bisschen irreführend, weil virtuelle Assistenten können gefühlt alles, also so sieht es zumindest nach außen immer aus. Also man kann viele Tätigkeiten anbieten und das geht von Korrekturlesen über Blogartikel schreiben bis hin zu Recherche und Terminkoordination. Aber jeder Assistenten hat halt irgendwie ihren Schwerpunkt und dadurch wird es halt besonders.
Welchen Schwerpunkt hast du denn?
Bei mir ist es dieses Thema, dadurch, dass ich ja Eventmanagerin bin und auch viel im Marketing gearbeitet habe, ist bei mir so dieses Thema markenstrategisches Projekt- und Eventmanagement.
Okay, was muss ich mir denn unter deinem normalen Tagesablauf vorstellen?
Mein normaler Tagesablauf sieht ja so aus, dadurch, dass ich eine kleine Tochter habe, bringe ich die erstmal in die Kita und habe dann den Arbeitsweg zurück ins Büro und nach Hause in dem Fall. Und ich arbeite halt immer auf verschiedenen Kunden und blocke mir dann in meinem Kalender die Termine für die Kunden, sodass ich sage, okay, heute arbeite ich 2 Stunden auf den Kunden, also werde halt stundenweise bezahlt dann in dem Fall. Und dann sind die Aufgaben recht vielfältig und nach Absprache. Also ich schreibe sehr viele Blogartikel und dieses Thema markenstrategisch heißt für mich halt, dass dieser Artikel auf die Marke des Kunden einzahlen muss, also um das nochmal zu erklären. Und arbeite aber auch wirklich auf Kunden, wo ich komplettes Projektmanagement mache und dann die Präsentation vorbereite, Termine koordiniere, Recherche mache. Also es ist sehr vielfältig und abwechslungsreich dadurch.
Wie bist du denn dazu gekommen? Denn virtuelle Assistenz habe ich auch erst richtig kennengelernt durch dich. Habe gedacht, ach ja, eigentlich brauchst du auch. So, jetzt habe ich auch eine, ne? Dank dir, dank einer guten Empfehlung.
Genau.
Das ist ja jetzt kein Berufsbild, was schon so angekommen ist in Deutschland. Ne? Wie bist du denn darauf aufmerksam geworden und warum hast du denn gleich gesagt, ey, super Sache, ich gründe?
Bei mir war es so, also diesen Begriff kannte ich vorher auch nicht. Ich habe als Assistenz der Geschäftsführung gearbeitet, ich habe als Projektmanagerin gearbeitet und durch die Geburt meiner Tochter und dann halt nach der Elternzeit irgendwie wieder einzusteigen, ist halt nicht so einfach, leider immer noch auf dem deutschen Markt. Und ich wollte mich schon lange selbstständig machen. Also es war irgendwie so, dass ich gedacht habe, oh, selbstständig sein, einfach um die Flexibilität zu haben und dann auch mit einem Kind, das ist natürlich ein großer Traum dann gewesen. Aber ich wollte nicht als Eventmanagerin selbstständig sein, weil das ist so nicht so die typischen Arbeitszeiten, also viel abends, viel am Wochenende. Man hat ja so seine Ansprüche dann irgendwann. Und durch Zufall hat mein Mann das Buch gelesen, 4-Stunden-Woche. Und da kam vor, dass man halt 4 Stunden arbeitet, weil man viele Sachen outsourcen kann und andere virtuelle Assistenz geben kann. Und er meinte so aus Spaß eigentlich, eine virtuelle Assistenz könnte ich auch gebrauchen. Ich so, spannend, was ist denn das? Und dann habe ich immer mehr recherchiert und geschaut, was machen die eigentlich? Gibt es das überhaupt als Berufszweig? Und es entwickelt sich gerade sehr. Also in den USA ist es schon extrem groß und viele machen das da auch schon. Und da ist auch schon sehr verbreitet. In Deutschland kommt es so langsam erst an.
Wie findest du denn deine Kunden, wenn du sagst, Mensch, eigentlich kennt das hier noch niemand? Du bist durch Zufall durch deinen Mann und durch ein Buch drauf aufmerksam geworden. Wie kommst du denn an deine Kunden ran?
Ich habe das Glück, dass ich ein extrem gutes Netzwerk schon vorher aufgebaut hatte. Also durch Ladies Mentoring, das habe ich halt schon während meiner Festanstellung viel betrieben, dass ich wirklich mir da ein Netzwerk aufbauen konnte und dann einmal gesagt habe, okay, ich mache das jetzt. Ich mache mich jetzt selbstständig als virtuelle Assistenz. Und dann wirklich einige meinten, cool, lass uns mal sprechen. Es ist immer noch viel Aufklärungsarbeit dahinter, ne? Vor allem dieses Assistenzthema ist natürlich auch so ein Vertrauensthema, weil du natürlich deine Inhalte von deinem Unternehmen rausgibst und das fällt vielen sehr schwer am Anfang. Und da es den Beruf noch nicht wirklich gibt in Deutschland, ist natürlich viel reden, was macht man eigentlich? Deswegen auch beispielsweise dieses Interview, um darauf mal aufmerksam zu machen, was es eigentlich alles gibt. Ja, und meine Kunden kommen wirklich hauptsächlich über mein Netzwerk, dass sie mich vorher schon kannten und meinen, sie können sich das gut vorstellen, mit mir da zusammenzuarbeiten. Und jetzt kommt es auch viel durch Empfehlungen.
Ja, super. Wenn man wirklich drüber nachdenkt, man braucht für ganz viele Sachen nicht mehr gemeinsam in einem Büro sitzen. Ne? Wir beide hier auch. Du bist in Hamburg, ich hier in Ingolstadt, in Bayern. Wir können uns sehen, wir können trotzdem irgendwie ein Vertrauensverhältnis aufbauen und sich austauschen und so weiter. Das geht auch. Und für gerade die Tätigkeiten, die du ansprichst, Projektmanagement im Hintergrund, ne? Die Sachen ausarbeiten, so ein Markenleitbild erarbeiten, ne? Darauf abgestimmt, dann die Blogartikel machen und so weiter. Das geht auch so kurz mit Absprachen. Briefst du, wirst du dann gebrieft regelmäßig von deinen Auftraggebern und Geberinnen? Wie oft bist du denn mit denen im Austausch, dass die auch wissen, gut, die Saskia sitzt zwar nicht direkt neben mir, aber die macht genau das, was ich brauche.
Das ist von Kunde zu Kunde komplett unterschiedlich. Also ich habe eine Kundin, für die arbeite ich wirklich 5 Stunden die Woche und wir arbeiten gemeinsam in einem Projektmanagement-Tool, also mit Asana, sodass sie auch genau sieht, was mache ich und sie mir Aufgaben direkt rüberschieben kann. Und dann habe ich viele Projektarbeiten und es ist ja nichts anderes wie eine Dienstleistung, ne? Also wie wenn du einen Freiberufler dann arrangierst, der dir eine Website baut, ne? Also du briefst den, was er machen soll und er gibt dir Feedback, stellt Fragen, ihr telefoniert vielleicht nochmal, meistens ist es gar nicht notwendig und dann gibst du deine Arbeit irgendwann ab und sagst, okay, schau drüber, hast du Änderungswünsche. Es ist nicht viel anderes, aber es ist halt so, dass man viele Sachen nicht mehr selber machen muss als Unternehmer. Und dadurch die Zeit wirklich hat, für die wichtigen Dinge und an dem Kerngeschäft zu arbeiten. Also meine Kunden sind teilweise sehr viel unterwegs, da würde es gar keinen Sinn machen, dass wir uns ein Büro teilen, weil die selber nicht im Büro sitzen würden. Und so wissen sie, okay, die Arbeit wird erledigt, auch wenn ich jetzt unterwegs bei Kunden bin oder als Speaker auftrete etc.
Ja, aber das ist voll cool. Also kannst du wirklich deinen Tag auch selbst einteilen. Ne? Du kannst dir überlegen, wann nimmst du welchen Kundenauftrag an, wie viel schaffst du in dieser Woche, wie legst du die Zeiten, gerade bist du auch flexibel mit deiner Tochter, ne? Kannst die früh wegbringen, kannst die abholen, dann ist man da nicht so gefangen in der Betreuung und muss als Mama sagen, boah, ich kann leider nur 3, 4, 5 Stunden am Tag arbeiten, du kannst dir das so einteilen und dann vielleicht mehr arbeiten, um irgendwie gleichwertig auch was in die Familie einzuzahlen, ne? Weil du dir diese Flexibilität und Freiheit irgendwie geschaffen hast. Finde ich gut. Was hat dir denn dabei geholfen, selbstständig zu sein? Ich meine, es ist ja wirklich was ganz anderes, wenn man aus der Anstellung kommt, auf einmal zu sagen, ich gründe. Und dann gerade aus der Elternzeit heraus ist das nochmal, glaube ich, vielleicht Vorbereitung. Man ist neu in der Rolle als Mama und dann auch neu in der Rolle als Unternehmerin. Erzähl mal, wie hast du das denn gemacht?
Also es waren mehrere Faktoren. Einerseits war mein Glück, dass ich halt in einer relativ kleinen Firma gearbeitet habe und damit viele Aufgaben schon immer übernommen habe. Also ich habe da Assistenz der Geschäftsführung gemacht, ich habe die Buchhaltung mit vorbereitet, ich habe halt Rechnungen geschrieben, ich habe die PR-Abteilung unterstützt. Also das war halt schon sehr vielseitig, was mir geholfen hat, jetzt auch viel anbieten zu können. Natürlich hat man immer so seine Lieblingsaufgaben oder die, wo man wirklich aufgeht drin, was bei mir das Projektmanagement und Eventmanagement ist. Aber das hat mir sehr geholfen, erstmal ein breites Spektrum auch anzubieten. Dann komme ich aus einer, ja, ich würde momentan sogar sagen, selbstständigen Familie. Also meine Mama ist seit sehr vielen Jahren selbstständig als Übersetzerin. Und dadurch habe ich das schon als Kind immer mitbekommen. Also dieses selbstständige Arbeiten. Und ich kam aus der Schule nach Hause, sie ist da, wir essen zusammen Mittag. Und dann arbeitet sie aber weiter. Das war für mich normal. Oder wenn sie Termine hatte, ist sie nicht da. Und bei meinem Vater war es so ähnlich. Der hatte eine eigene Versicherungsagentur, zwar als Festangestellter, aber konnte sich auch die Zeiten selbst einteilen. Und dadurch kenne ich die guten und die schlechten Seiten. Natürlich waren wir am Wochenende oft mal im Büro und ich habe ihm dann irgendwie geholfen, irgendwelche Unterlagen zu sortieren oder seine Weihnachtspost wegzubringen und solche Späße. Ne? Aber man wächst da halt so auf. Und deswegen war es für mich nie ein Thema dieses, ich muss von 9 bis 5 am Schreibtisch sitzen und arbeiten, sondern ich wusste, dass es da andere Möglichkeiten gibt. Und dann natürlich mein Mann, also der mir auch sehr geholfen hat, einerseits, weil er aus einer komplett anderen Branche kommt, also er ist halt Logistiker, festangestellt, kommt aus einer festangestellten Familie. Wir haben uns sehr viel ausgetauscht, auch über die Idee und wie macht man das und wie kommt das vielleicht beim Kunden an. Sind da nicht immer einer Meinung, ganz klar. Manche Sachen versteht er wahrscheinlich auch nicht, weil er es nicht kennt als Festangestellter. Aber natürlich ist da halt einfach auch ein finanzieller Background nochmal. Ne? Also dieses, ich stelle mir das immer so vor, erst so das Netz, wenn ich auf dem Hochseil balanciere, was die Selbstständigkeit ist. Und ich möchte da aber nicht runterfallen. Ich möchte da nicht in dieses Netz fallen. Es ist da, das ist gut zu wissen. Aber ich möchte nicht darauf angewiesen zu sein, sondern selber was beitragen. Und das ist, glaube ich, nochmal ein extrem wichtiger Punkt für mich gewesen, dass er da nochmal im Hintergrund ist. Und dann, um wirklich zu gründen, habe ich ein Gründungsseminar gemacht. Habe meinen Businessplan geschrieben, habe mich wirklich intensiv damit beschäftigt, was ich machen will, wie soll das Marketing aussehen und wie sehen auch die Zahlen aus. Was ja leider immer viele vergessen, die malen sich das dann schön blau und sagen, ach ja, von 20 Euro Stundenlohn kann ich echt gut leben. Nein. Rechnet ihr mal durch, Krankenversicherung selber zahlen, Steuern etc., dann bleibt von 20 Euro nichts übrig. Und das hat mir extrem geholfen, das alles einmal runterzuschreiben und auch mal mit anderen durchzusprechen und die Zahlen sich anzuschauen mit Leuten, die schon mal gegründet haben oder halt Gründungscoaches sind.
Genau. Ja, wie hast du denn nochmal konkret auf die Finanzen, wie hast du denn da deine Preise festgesetzt? Also hast du jetzt schon ein bisschen angefangen zu erzählen, du hast am Markt mal geschaut, was nehmen andere, dann hast du dich mit dem Businessplan auch intensiv auseinandergesetzt, aber gerade wenn du vorher sagst, Mensch, die anderen, die haben ja alle eine andere Positionierung, alle eine andere Spezialisierung, ne? Du hast ja auch durch deinen Background auch Berufserfahrung, die du mitbringst. Wie hast du das denn eingepreist, dass du da auch einen Betrag nimmst, der wirklich das widerspiegelt, was du wert bist?
Also ich muss sagen, ich habe am Anfang habe ich es einfach probiert. Also ja, ich habe geschaut, was andere nehmen. Man kriegt es teilweise nicht so offensichtlich raus. Aber ich habe geschaut, was benötige ich auch pro Stunde. Also wirklich einmal durchgerechnet, wie viele Stunden kann ich anbieten, wie viel sind davon produktiv, also werden bezahlt. Man hat ja auch viele nicht produktive Zeiten als Unternehmer und mir dann einen Rahmen festgelegt, in dem ich mich bewegen kann. Und da sehe ich, das kommt an. Also in dem Bereich kann ich mich auch bewegen, das ist realistisch, ich kriege es durchgesetzt. Und natürlich argumentiere ich das mit meinen Erfahrungen, die ich habe. Ne? Also ich habe über 10 Jahre in Marketing- und Eventagenturen gearbeitet. Ich habe ein abgeschlossenes Studium und dadurch denke ich schon, also denke ich nicht nur, sondern das muss es einfach auch wert sein, ne, die Arbeit. Also das, was ich halt in einer Stunde leisten kann, können halt wahrscheinlich frische Studenten nicht leisten, weil sie einfach die Erfahrung nicht haben.
Ja, jetzt hast du gerade gesagt, als Selbstständige hat man produktive und nicht so produktive Stunden. Du musst auch gucken, was hast du sonst für Termine? Gehst vielleicht auf Kundenakquise oder hast Termine mit der Tochter oder Familie? Wie kommst du denn damit klar, dass du je nachdem, was du leistest für deine Kunden oder an Aufträgen kriegst, unregelmäßig Geldeingang hast. Das ist ja auch was, weißt du, im Job ist es total easy, ne? Du gehst hin, hast mit deinem Chef ein Gespräch, kriegst einen Arbeitsvertrag, da steht drin, so viel kriegst du an Geld, man weiß genau, womit man rechnen kann, egal, ob man viel leistet oder wenig, klar. Und das ist ja jetzt doch was ganz anderes. Wie gehst du denn damit um?
Einerseits habe ich noch das Glück, dass ich einen Gründungszuschuss habe, sodass ich vor allem halt am Anfang nochmal eine gute finanzielle Unterstützung habe und so ein bisschen entspannter rangehen kann sozusagen. Und was ich mache, ist, dass ich mir ein Kontenmodell aufgestellt habe, wo ich dann wirklich aufschreibe, okay, was habe ich eingenommen diesen Monat, was habe ich an Ausgaben, welche fixen Ausgaben, welche variablen Ausgaben und mir das dann aufteile, also dass ich mir auch einen Puffer anlegen kann, dass ich mir einen Teil für Weiterbildung zurücklegen kann, dass ich einen großen Teil für die Steuern zurücklegen kann, weil ich am Ende keine Lust habe, eine Riesenrechnung für meine Einkommensteuer zu bekommen und die dann nicht aus meinen Ersparten nehmen zu müssen. Und das funktioniert für mich ganz gut. Plus, ja, ich habe den Rückhalt noch von meinem Mann, den ich toi 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 bis jetzt noch nicht gebraucht habe in den ersten Monaten. Aber dadurch kann ich damit ganz gut umgehen. Also mein Ziel ist es halt schon, dass ich langfristige Kunden habe, sodass man so ein bestimmtes Grundrauschen drin hat und alles, was an Projekten dazukommt, dann on top ist.
Sag mal, für die Leute, die nicht wissen, was ein Gründungszuschuss ist, kannst du das kurz erklären?
Gründungszuschuss ist ein Angebot der Agentur für Arbeit. Das gilt für Leute, die halt arbeitslos sind und jetzt in die Gründung, also in die Selbstständigkeit gehen. Dafür muss man einige Formularien halt ausfüllen und man muss halt einen Businessplan vorlegen, damit halt die Idee auch wirklich standfest ist, damit das geprüft werden kann. Und dann entscheiden die Berater dort, ob du einen Gründungszuschuss bekommst. Das ist hauptsächlich, um deine Kosten am Anfang zu decken. Also es ist die Höhe des Arbeitslosengeldes plus 300 Euro für Sozialabgaben, also für Krankenversicherung hauptsächlich. Und das läuft erstmal über 6 Monate, die erste Phase. Und die zweite Phase ist nochmal nur die 300 für die Krankenversicherung über 9 Monate.
Okay. Ja, ist ja echt cool. Wenn man da am Anfang noch so einen Puffer hat, da wo es gerade anläuft, wo man vielleicht viel in Marketing investieren muss, in sein eigenes Marketing. Du hattest vorhin auch gesagt, du hast so ein Gründungscoaching gemacht, ne? So ein Businessplan-Coaching. Das lief, glaube ich, auch über die Agentur für Arbeit. Die haben dir zumindest den Kontakt hergestellt, ne? Oder erklär mal, wie das ablief.
Das lief über die Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Ich weiß, dass auch viel die Industrie- und Handelskammer und so, die haben ja auch Gründungscoachings. Also das wäre so der erste Schritt, den ich auch anderen mitteile würde, den sie gehen sollten, einmal dazu schauen, welche Angebote es gibt. Und bei unserem Gründungsseminar war es so, dass wir, ich glaube, 2 Wochen wirklich intensiv erstmal alle Themen durchgegangen sind, ne? Also Recht, Marketing, Buchhaltung, Versicherung, also wirklich Unterricht, was sehr ungewohnt war, auf einmal wieder auf der Schulbank zu sitzen und dann aber parallel unseren Businessplan geschrieben haben. Und da wirklich auch, ja, das mit anderen durchsprechen konnten und am Ende den auch verteidigen mussten. Ne? Also wir mussten ihn vorstellen, mussten Fragen beantworten. Wir hatten jemanden an der Seite, der sich ums Inhaltliche gekümmert hat und einer, der sich um die Zahlen gekümmert hat, sodass man da immer fragen konnte. Du brauchst halt für den Gründungszuschuss einen Beleg. Es kann vom Steuerberater sein oder es kann halt auch diese Wirtschaftsakademie machen, die der Agentur für Arbeit nochmal sagen, ja, es ist eine Gründungsperson. Dass die halt nochmal eine Sicherheit von einer anderen Stelle haben. Und das haben die halt auch gleichzeitig mitgemacht, was natürlich sehr praktisch war dann. Und es waren halt ganz unterschiedliche Gründer. Ich glaube, das war auch wirklich so das Interessante. Also es war von jemandem, der ein Café eröffnen möchte, bis zu einem Eventmanager, über einen Grafiker, über eine virtuelle Assistentin. Also es war ein sehr breites Feld. Alle wollten gründen. Das Gute für mich war auch, man musste die Idee immer vorstellen. Ne? Also jeden Tag kam ein neuer Dozent rein und meinte so, ich möchte bitte, dass ich einmal vorstelle, wo alle schon dachten, oh Gott, das haben wir ja schon 5-mal gemacht. Wo ich dann da saß, nutzt diese Chance, das zu testen. Ne? Das ist euer Elevator-Pitch. Also wirklich pitcht eure Idee hier einmal und schaut, wie sie ankommt. Also, es gibt keine bessere Möglichkeit, euch zu testen und zu üben, weil ihr müsst es als Selbstständige fast täglich machen, euch und euer Unternehmen vorzustellen. Das war natürlich super dann, ja.
Bei so einer Tätigkeit, die noch wie deine, ne, die noch so unbekannt ist, ne, man muss da viel Aufklärungsarbeit und so weiter geleistet werden. Sag mal, du hast vorhin noch so ein bisschen erzählt, deine ersten Kunden hast über das Ladies Mentoring bekommen. Erzähl mal so ein bisschen, was das ist und warum für dich so ein Netzwerk essentiell ist.
Also Ladies Mentoring ist ein Netzwerk, was in mehreren deutschen Städten schon sitzt. Also wir sitzen halt in Hamburg, wir haben in München, in Frankfurt, in Berlin, jetzt auch bald in Wien und in Zürich, also wir internationalisieren sozusagen gerade. Und es sind alles Businessfrauen aus unterschiedlichen Bereichen, angestellt, selbstständig, von Rechtsanwälten über Marketingleiter, also ganz unterschiedliche Frauen. Für mich war der Vorteil wirklich, dass da einige auch dabei waren, die schon gegründet haben, sodass man einfach schon mal einen ersten Ansprechpartner hat. Und wir sind halt ein sehr offenes Netzwerk. Ne? Wir gehen sehr offen miteinander um. Das heißt, man kann auch wirklich Fragen stellen, die man sich vielleicht anderen nicht traut zu fragen. Ja, wir treffen uns einmal im Monat, also zumindest, ich kann jetzt nur für Hamburg sprechen, weil jede Stadt das eigenständig dann organisiert, aber wir treffen uns einmal im Monat und tauschen uns zu unterschiedlichen Themen aus und probieren uns halt dadurch auch zu fördern und weiterzuentwickeln.
Jetzt weiß ich von Vorgesprächen, Saskia, dass du selbst auch ein Netzwerk gegründet hast. Erzähl mal darüber.
Also Ladies Mentoring ist ja nicht auf eine Branche spezialisiert, also es sind halt unterschiedliche Leute. Was mir halt so ein bisschen gefehlt hat, ich habe ja keine Kollegen hier sitzen in meinem Homeoffice. Ich bin ja ganz alleine sozusagen und wir kennen das ja alle. Man hat irgendwann Herausforderungen, wo man mit Leuten sprechen muss, die den Berufszweig kennen oder die die Herausforderungen kennen, die man hat. Und das sind für mich halt die virtuellen Assistenten. Und deswegen habe ich in Hamburg ein Netzwerk gegründet von virtuellen Assistenten, um sich halt mit denen mal auszutauschen, ne? Um zu sehen, okay, wie habt ihr denn das gemacht? Wie geht ihr mit so einem Kunden um? Und das ist wirklich, das gab es nicht hier in der Gegend und das ist wirklich schön zu sehen, wie sich das so entwickelt. Also wir probieren auch gemeinsam, also wir empfehlen uns auch gegenseitig, weil, wie schon gesagt, jeder hat andere Spezialisierungen und wenn ich das nicht kann, dann sage ich, okay, kann ich nicht, aber ich kenne da jemanden. Das ist natürlich immer auch super für meine Kunden, wenn man sagt, okay, ich habe da ein Netzwerk im Hintergrund. Und wir sehen halt immer wieder, auch wenn wir uns treffen, weil mir ist halt auch wichtig, dass wir uns nicht nur virtuell kennen, sondern auch persönlich, weil es nochmal einen ganz anderen Draht dann aufbaut, dass es wirklich ist, wie mit Kollegen sich zusammensetzen in der Mittagspause, ne? Dass man sich über die Sachen austauscht, die einen gerade beschäftigen, über die Herausforderungen, sich Tipps holt. Wie machst du das mit dem Steuern? Wie gehst du mit dem Kunden um? Wie baust du deine Verträge auf und solche Sachen? Und das ist schon sehr hilfreich, sich auch in der Form dann mal zu vernetzen.
Ja, finde ich voll spannend. Ich hätte am Anfang gedacht, so ein Netzwerk zu machen mit anderen virtuellen Assistenten und sich gegenseitig zu empfehlen. Das sind ja eigentlich die Konkurrenten, aber klar, ne? Wenn genug Leute auf dem Markt sind und jeder hat so seine Nische durch die Positionierung, ja. Dann ist es wirklich mehr eine Bereicherung, als dass man sich da gegenseitig die Kunden abgrast. Ne? Aber das bringst, glaube ich, auch du, das bringen die Leute, die an dem Netzwerk teilnehmen, ein Stück weit auch in die Kultur dann rein. In wie geht man miteinander um? Und wenn das von Anfang an so vertrauensvoll ist, dass es eher auf wir helfen uns gegenseitig, anstatt wir klauen uns die Kunden, ist, dann können, glaube ich, alle davon profitieren. Also das finde ich echt gut.
Ja, also ich habe am Anfang auch so diese Bedenken gehabt und dachte, ich kann mich doch nicht mit meinen Konkurrenten zusammentun. Der Zahn wurde mir echt schnell gezogen, weil ich finde wirklich dieses Netzwerk, also ob offline oder online, ist sehr fördernd, ne? Und wie schon gesagt, jeder hat seine andere Spezialität, ne? Jeder hat seine Expertise in einem Bereich und wenn ich die kenne und weiß, dann empfehle ich auch gerne weiter und sage, warum soll ich diese Aufgabe jetzt machen? Erstens kann ich es nicht. Zweitens möchte ich es auch nicht, weil es passt einfach nicht in mein Repertoire an Aufgaben, die ich gerne mache. Klar, dann empfehle ich lieber jemanden aus meinem Netzwerk weiter, als jemanden, den ich gar nicht kenne.
Saskia, ich habe neulich ein anderes Interview gehabt mit den Local Girl Bosses aus Regensburg. Das sind selbstständige Unternehmerinnen, die sich aus der Region zusammentun und auch so ein Netzwerk gegründet haben. Die sind nicht auf eine Branche beschränkt. Ne? Das sind Leute, die auch weniger online arbeiten. Da ist eine dabei, die hat eine tolle Patisserie, die andere hat ein Tanzstudio und so weiter. Und da ist bei manchen dann auch die Frage, wir kriegen durch das Netzwerk jetzt mehr Kunden, wir helfen uns gegenseitig, wir werden besser, wir werden sichtbarer. Das ist total super. Auf einmal kommen aber vielleicht auch Leute, das merke ich immer wieder, Selbstständige an den Punkt, wo sie sagen, oh, jetzt kann ich irgendwie gar nicht mehr wachsen. Jetzt sind so viele Kunden da, die was von mir wollen. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Eigentlich ist total super, dass Kunden kommen und sagen, ey, ich möchte was kaufen oder ich möchte hier bei dir einen Kurs machen, was auch immer. Das sind ja eigentlich dann potenziell deine Kunden. Ne? Ja. Was kannst du denn für die tun? Wenn ich jetzt mal überlege, ich habe, weiß ich nicht, ein Tanzstudio oder eine Töpferei. Jeder hat ja, egal in welcher Branche, administrative Aufgaben im Hintergrund. Vielleicht sagst du nochmal, was so der große Vorteil für deine Kunden ist und was so auch das schönste Kundenerlebnis kam. Vielleicht ein Feedback, was dir die Kunden zurückgegeben haben.
Ja, also das sind wirklich genau diese Kunden. Ne? Entweder die sagen, sind jetzt an einem Punkt, wo sie sagen, ich kann nicht weiter wachsen, weil ich einfach nicht mehr Zeit habe, die Aufgaben alle zu bewältigen. Ich weiß nicht mehr, wann ich es machen soll, würde aber gern wachsen. Dann ist es wirklich an der Zeit zu sagen, okay, ich gebe Sachen raus, ich hole mir Unterstützung. Natürlich kann man jemanden fest anstellen. Viele wollen aber dieses Risiko einfach nicht haben dann auch. Ne? Man hat ja da viele Dinge, die man erfüllen muss und dann auch einzahlen muss. Der Arbeitgeberanteil an sämtlichen Nebenkosten ist ja ziemlich hoch teilweise. Und man weiß ja auch nicht, ob es immer so weiterläuft. Also vielleicht braucht man nur kurzfristig mal Unterstützung, aber man möchte das mal testen. Oder man holt sich wirklich jemanden für die Bereiche, wo man die Expertise braucht gerade. Also brauchst du jemanden, der deinen Social-Media-Kanal betreut, dann hol dir jemanden, der da die Expertise hat. Brauchst du jemanden, der stark ist, dir Blogbeiträge zu schreiben, dann hol dir jemanden, der da die Expertise hat. Also man kann es gut splitten und es muss halt nicht eine Person alles können, sondern man kann sich die Experten wirklich holen und dadurch sein eigenes virtuelles Team aufbauen, um sich dann wieder selbstständig auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren, ne, und da auch zu fokussieren. Oder auch, um Freizeit zu haben. Also das wird ja oft unterschätzt, dass man einfach sagt als Unternehmer, ja, selbst und ständig, was ich auch nicht mehr hören kann, weil es tut nicht mehr Not sozusagen. Ne? Also du musst nicht selbst und ständig arbeiten, sondern du musst halt wirklich schauen, welche Aufgaben musst du selber machen als Unternehmer, wo steckst du dahinter? Also wenn du jetzt sagst, irgendwie eine Patisserie, ich kann mich jetzt nicht hinstellen und die Süßigkeiten vorbereiten, nein, aber ich kann die Werbung dafür machen, ne? Das muss der Unternehmer nicht selber machen. Und das, glaube ich, ist so ein Punkt, wo viele Leute, viele Selbstständige erstmal hinkommen müssen, zu sagen, okay, ich gebe jetzt etwas von meinem Baby, was ich aufgebaut habe, raus und hole mir da Unterstützung und ich gebe ja so viel Wissen preis. Ja, aber man kriegt extrem viel ja auch zurück, weil man schafft Sachen in einer Zeit, die man sonst nicht hat, ne? Oder die man mit anderen Sachen verbringen möchte. Und das ist auch so dieses Kundenfeedback, was ich halt oft bekomme, wo dann so meine Kunden sagen, das hätte ich in 3 Wochen nicht geschafft, was wir jetzt in einer Woche geschafft haben. Oder also es ist gar nicht so ein bestimmtes Kundenerlebnis, sondern jedes Mal diese Dankbarkeit zu spüren, ne? Dass man wirklich sieht, okay, man hat denen jetzt wirklich geholfen, man hat die unterstützt. Oder eine Kundin hat mal zu mir gesagt, lieber machst du das am Freitag als ich am Sonntag. So, dass du halt siehst, ja, es macht halt keinen Sinn, selbstständig zu arbeiten, sondern man kann es anders gestalten. Und das finde ich halt ist so dieses Tolle am Thema virtuelle Assistenz, dass man Sachen abnehmen kann, egal wo man sitzt. Ne? Also ich habe Kunden, die sitzen in Berlin, in Süddeutschland, auch in Hamburg, klar, aber die sehe ich trotzdem nicht. Und das ist aber völlig egal.
Ja, das finde ich auch ganz spannend, erstmal so an diesen Punkt zu kommen. Klar, man hat es vielleicht als Einzelunternehmer aufgebaut, ne? Da war das auch noch völlig okay, alles selbst zu machen. Und wenn man irgendwann an dieser Stelle steht, zu sagen, okay, wachse ich jetzt weiter oder lasse ich es bleiben, das ist gar nicht so einfach zu sagen, okay, ich beauftrage jemanden. Wie du angesprochen hast, die Punkte Vertrauen, gebe ich da was ab? Macht der das denn so gut wie ich? Aber vielleicht auch, gut, das kostet ja Geld. Ne? Wie gehst du denn mit solchen Sachen um, wenn die deinen Stundenpreis hören und sagen, wow, den Blogbeitrag kann ich selber kostenfrei schreiben, dann dauert der aber 3 Wochen quasi, oder ich hätte ihn jetzt in dieser Woche fertig, dann kostet der aber x Euro. Wie argumentierst du das denn?
Ich argumentiere es oft damit, was man in der Zeit eigentlich alles machen kann. Ja? Also man kann noch einen zusätzlichen Kundenauftrag reinholen, man kann noch zu einem Akquisegespräch fahren, was am Ende mehr Geld einbringt, als ich jetzt beispielsweise koste. Man muss halt einfach schauen, wie man diese Zeit dann nutzt. Oder man sagt wirklich, okay, ich brauche jetzt wirklich mal Freizeit, dann ist einem das Invest aber auch was wert. Ne? Und bei mir ist es ja auch so, ja, man gibt zwar Sachen raus, aber du gibst es ja nicht komplett aus der Hand. Also wenn ich einen Blogbeitrag schreibe, dann schreibe ich den vor und meine Kunden schauen dann drüber. Es ist oftmals einfacher zu sagen, ich habe irgendwas vorliegen und kann damit arbeiten, als völlig mit einem leeren Papier zu starten und gar nicht zu wissen, oh Gott, ich muss ja nächste Woche einen Blogbeitrag veröffentlichen, ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll. Das ist halt das, wo ich schon merke, da muss man reinkommen und ich finde auch, man muss die Aufgaben einmal selber gemacht haben als Selbstständige, um einfach zu wissen, was dahinter steckt. Also mit dem Blogbeitrag ist es ja beispielsweise nicht, wir versteifen uns jetzt sehr auf das Thema Blogbeitrag gerade, aber sagen wir mal mit einer Veranstaltung. Ist ja nicht getan, diese Veranstaltung zu organisieren. Man muss sie bewerben, man muss sich um die Sponsoren kümmern, man muss sich um die Partner kümmern, ums Catering. Also es ist einfach ja viel mehr, als zu sagen, ich habe jetzt an einem Samstag eine Veranstaltung. Und diesen ganzen Prozess einmal durchzulaufen, um zu sehen, welche Arbeit steckt da eigentlich dahinter. Und ja, ich würde gerne noch eine Veranstaltung machen, aber ich habe die Kapazität überhaupt nicht. Wie soll ich das denn umsetzen? Da ist es dann, glaube ich, wirklich an der Zeit zu sagen, okay, ich gebe das raus, kann mich auf mein Kerngeschäft konzentrieren, kann mit dem Kunden, man kann ja trotzdem irgendwie seine, die Sachen, die man gerne macht bei einer Veranstaltung, dann selber machen. Ne? Also wenn man sagt, ich liebe es aber, Marketing dafür zu machen, ja, dann kannst du es ja selber machen. Es ist ja das Schöne, es ist ja nicht so, du musst das jetzt machen, sondern du kannst. Du kannst das rausgeben.
Gibst du auch Sachen raus, Saskia?
Noch nicht. Aber einfach, weil ich auch diesen Punkt, ich will das einmal selber alles durchleben. Ich bin ja auch erst seit November halt selbstständig. Und ja, wenn die Kapazität irgendwann so weit ist, dass ich sage, ich kann keinen Auftrag mehr annehmen, dann gebe ich lieber was raus, als keinen weiteren Auftrag anzunehmen, ganz klar.
Ja, ja, cool. Was war denn so dein größter Aha-Moment bei der Gründung? Ne? Du bist jetzt erst seit November selbstständig, aber bei diesem ganzen Lernprozess, dich reinzuversetzen, was war denn da so das größte Learning?
Ich glaube, das Größte kann ich gar nicht so sagen. Es waren sehr viele Learnings und ich glaube, also jeder, der irgendwie mal eine Gründung durchgezogen hat, der weiß, dass immer neue Herausforderungen auf einen zukommen, womit man noch nicht gerechnet hat. Also diese ganze Recherchearbeit auch im Vorfeld, womit man sich auf einmal alles befasst, das war schon echt, ja, sehr lehrreich in dem Fall. Und ich habe aber auch selbst gelernt, dass man wirklich nicht alles selber machen muss. Also das, was ich meinen Kunden erzähle, ich kann ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist, aber man muss es wirklich nicht selber machen. Also ich muss meine Buchhaltung nicht selber machen. Ich kann jemand anders sagen, schreib bitte die Rechnung an XY. Ich habe so und so viele Stunden gearbeitet. Und das ist wirklich funktioniert. Also ich habe Kunden, die habe ich nie live gesehen. Nie. Die habe ich vielleicht höchstens mal im Skype gesehen oder so, ne? Also, und das funktioniert auch. Wir haben trotzdem irgendwie ein Vertrauensverhältnis. Wir tauschen uns aus und arbeiten so zusammen, als ob wir schon immer zusammenarbeiten und als ob wir nebeneinander sitzen. Und das ist, glaube ich, echt das Spannende, dass das einfach möglich ist.
Welchen Tipp würdest du denn so zum Abschluss Frauen mitgeben, die gründen wollen?
Ich glaube, es ist wirklich dieses Thema sich vernetzen. Das finde ich extrem wichtig und immer darüber zu reden, was man macht. Ich habe meist das Gefühl, dass so Frauen viel an dem Thema Perfektionismus hadern. Es soll alles perfekt sein, die Website muss einfach perfekt aussehen. Nein, einfach erstmal starten, ne? Also wirklich einfach anfangen und dann agil handeln und dann Schritt für Schritt wirklich alles, ja, wenn man sagt, man ist mit der Website nicht zufrieden, okay, dann fang an, das langsam zu überarbeiten. Aber du hast erstmal was, du kannst erstmal anfangen. Und nicht dieses, ich baue jetzt 5 Monate an meiner Website und habe immer noch nichts online. Ich glaube, das funktioniert heutzutage nicht mehr so, weil die Welt einfach so schnelllebig ist, dass man da nicht mehr hinterherkommt. Also wirklich dieses Thema vernetzen und starten.
Ja, Saskia, das sind tolle Worte zum Schluss. Ich danke dir vielmals für deine Ausführungen. Ist total spannend, das zu hören. Auch da den Zuhörern mal ein ganz anderes Bild von Arbeit zu zeigen und gerade auch von Selbstständigkeit. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und freue mich aufs nächste Mal.
Ich mich auch. Bis ganz bald, ne?
Tschüss.
Tschüss.
Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere mich doch und unterstütze mich mit einer Bewertung, damit auch andere starke Frauen den Kanal finden. Damit du nichts verpasst, gibt es auf meiner Website einen kostenlosen Newsletter. Eine kleine Bitte hätte ich zum Schluss. Damit ich den Kanal langfristig betreiben kann, würde ich mich über deine Hilfe freuen. Ich nehme am Amazon-Partnerprogramm teil. Wenn du also das nächste Mal dort was bestellst, dann nutz doch einfach meinen Partnerlink. Der ist für dich vollkommen kostenfrei und ich erhalte eine kleine Provision, mit der ich den Kanal finanziere. Vielen lieben Dank also schon mal vorab. Alle relevanten Links und Infos zur heutigen Sendung findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir einen tollen Tag und viel Erfolg beim Umsetzen deiner Geschäftsidee. Bis zum nächsten Mal.